Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel. Der Micha ist heute Morgen bei mir dabei. Guten Morgen.
Moinsen.
Und unser Gast ist der Tobi Feltin von der GamePro. Guten Morgen.
Morgen, hallo.
Tobi, du bist unser Spezialexperte. Wir haben dich absichtlich heute reingeholt in den Cast, weil uns bei Insert Moin wird ja immer vorgeworfen, dass wir die Halo-Serie nicht genug würdigen würden und alle Halo-Noobs wären. Und deswegen haben wir sofort an dich gedacht, weil du hast uns in einem der letzten Casts, wo du zu Gast warst, erzählt, dass sich dieses Spiel, ich weiß nicht, dein Studium fast gekostet hätte?
Ja, ich will nicht sagen, das Studium fast gekostet hätte, aber ich habe neben dem Studium fleißig Halo 2 quasi studiert. Und dementsprechend habe ich mich jetzt halt wahnsinnig auf die Master Chief Collection gefreut und denke, dass ich da ein bisschen was drüber erzählen kann.
Genau, das ist nämlich unser heutiges Thema. Schade, ich hätte jetzt fast sowas gerne gesagt wie, ja, siehst du mal, wenn du nämlich nicht Halo gespielt hättest und dein Studium ordentlich zu Ende gebracht hättest, dann müsstest du jetzt auch nicht so einen Quatsch wie Spielejournalismus machen, sondern hättest halt was Ordentliches arbeiten können. Aber dann hat es ja mit dem Studium dann doch noch einigermaßen hingehauen. Ja.
Gott sei Dank, ja.
Gut, aber für mich ja, für dich kann ich auch mitsprechen. Wenn ich sag, so der Riesen-Halo-Fan bist du auch nicht, ne?
Nee, eigentlich fand ich Halo früher sogar ziemlich scheiße. So, um mal hier direkt die Kontaktposition aufzubauen. Also ich habe lange gebraucht, um mit Halo warm zu werden, sagen wir es so. Weil früher zu PS2, Xbox 1 Zeiten war man ja auch deutlich jünger. Da bin ich noch zur Schule gegangen, also wir standen kurz vorm Abi so. Und da war man schon ziemlich parteiisch, weil man musste sich immer für eine Seite entscheiden, sozusagen, weil man ja seinen Kauf irgendwie mal rechtfertigen wollte, wenn es um Computerspielgespräche ging. Und ich war auf jeden Fall der totale PlayStation 2-Freak. Also es war halt, damals gab es ja immer die Debatte so, hier Killzone oder Halo. Und ich war mit Killzone immer sehr zufrieden, auch wenn's, wenn ich heute eingesehen habe, dass es damals das erste Killzone gar nicht so gut war, ehrlich gesagt. Und ich hatte aber einen Kollegen, der war ein riesen Xbox-Fan und ein riesen Halo-Fan. Und der, immer wenn ich zu Besuch war, wenn wir im Sommer gegrillt haben, oder wenn wir Filmabend gemacht haben und so, gab es mindestens eine Stunde, die wir während des Besuchs mit Halo verbracht haben. Ob ich wollte oder nicht. Und deswegen habe ich damals Halo eher so mit mürrischen Knurren so kennengelernt, weil ich hatte keine Xbox und ich musste ja immer was dagegen sagen. Xbox. Und erst über die Jahre hinweg habe ich dann bemerkt, dass das doch eigentlich ein ganz cooles Spiel ist.
Und Halo 1 war auf jeden Fall ein Kaufgrund damals für die Xbox. Also
ja. Also sah damals natürlich auch sensationell aus, hatte Bumpmapping. Da lächeln wir heute natürlich müde drüber, aber es gab da die Taschenlampe und das leuchtete immer so schön und reflektierte so schön von den Wänden zurück. Und sowas hast du auf der PlayStation in der Form halt einfach noch nie gesehen. Das ist so, also wer sich jetzt nichts drunter vorstellen kann, in Doom gab es das halt auch ganz oft und in Riddick gab es solche Techniken halt auch, dass so Lichtreflektionen von den Wänden kamen, das gab es in Halo. Dann natürlich diese riesige Welt, diese Ringwelt, die man auch bis dato so nicht gesehen hatte. Und dann natürlich diese unglaublich gute Steuerung, diese sehr, sehr geile Shooter-Steuerung. Es gab damals so Sachen wie Timesplitters oder natürlich Medal of Honor, aber die spielten sich alle nicht so tight wie Halo 1 und es war auf jeden Fall für viele ein Argument, sich eine Xbox zu kaufen. Auch wenn das Ding scheiß laut war und groß und hässlich.
Der erste Controller auch nicht so cool war, aber
der war riesig.
Ja,
aber mein Kollege hatte riesige Hände, deswegen hat den das nicht gestört. Ich hatte aber schon so, hier spielt man Halo und dann habe ich diesen riesen Stein in der Hand gehabt und konnte gar nichts, aber ja, da gab es dann später zum Glück diese kleinen Classic-Controller oder wie die hießen.
Genau, aber lass uns mal ganz kurz irgendwie den Rahmen setzen für diesen Podcast. Also wir sprechen über die Master Chief Collection, die jetzt für die Xbox One rausgekommen ist. Und die enthält Halo 1, 2, 3 und 4. Wobei man aber sagen muss, bitte Tobi, korrigier mich da, das einzige wirkliche HD-Remake, was da jetzt drin ist, ist eigentlich Teil 2, ne?
Also es ist das einzig neue HD-Remake. Es gab ja vor 3 Jahren, 2011, zum Jubiläum von Halo 1, gab es eben Halo 1 Anniversary, schon auf der Xbox 360 damals. Und jetzt für die Master Chief Collection haben sie den zweiten Teil eben als HD-Remake reingepackt. Und der ist wirklich neu. Allerdings ist natürlich auch die Halo Anniversary-Variante in der Master Chief Collection drin.
Genau, aber die ist ja eigentlich nur für 360 aufgehübscht worden und deswegen, klar, ist schon cool, dass sie noch mit dabei ist, aber so wirklich, dass man jetzt sagen könnte, okay, die haben sie jetzt nochmal für die Xbox One quasi die Überarbeitung nochmal überarbeitet, ist natürlich nicht so, sondern die haben sie einfach so mit draufgepackt.
Ja, sie haben sich sicher nochmal drum gekümmert und es leicht angepasst, würde ich sagen. Aber gerade qualitativ ist das HD-Remake des zweiten Teils deutlich besser und deutlich aufwendiger als Halo Anniversary von vor 3 Jahren. Also da sieht man, dass da deutlich mehr Arbeit und auch ja deutlich mehr ja Grips und Ideen einfach in dieses Remake reingeflossen sind. Und meiner Meinung nach ist es auch so mit das beste HD-Remake, was es zurzeit überhaupt gibt.
Okay, dann führ doch gleich mal aus, warum da, also was da im Detail an Grips und ja Feintuning nochmal reingegangen ist.
Also ich finde, dass das beste Feature überhaupt, was auch jeder erwähnt, der dieses Spiel gespielt hat und auch total begeistert davon ist, das gab es eigentlich auch schon in Halo 1 Anniversary, ist dieses Umschalten zwischen alter und neuer Grafik.
Ja, Halo das ist 2, so geil.
Ja, Halo 2 HD hat jetzt quasi auch eine neue Grafik-Engine spendiert bekommen, die über der alten, originalen Engine läuft. Und du kannst halt wirklich stufenlos zwischen alter und neuer Grafik hin und her schalten. Und die neue Grafik ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Man hat wirklich alles angefasst, sei es jetzt irgendwie Texturen, Gegnermodelle, Waffen und so weiter. Sieht deutlich hübscher aus, gerade das Licht. Also wenn man mal in die alte Grafik von vor 10 Jahren umschaltet, sieht man, dass es damals eigentlich überhaupt kein dynamisches Licht gab. Das ist immer sehr, sehr erschreckend. Das hat man sich damals, glaube ich, einfach irgendwie immer dazu gedacht. Und das Coole ist tatsächlich, dass auch der Sound komplett überarbeitet wurde. Das ist so mein Ding, was mich am meisten begeistert hat. Also sie haben sowohl die Musikstücke neu aufgenommen, sie haben alle Waffensounds neu eingespielt, also wirklich auch auf die Driving Range gegangen. Nee, Driving Range ist das falsche
Shooting
Wort.
Range.
Man Waffen, Shooting Range, genau, richtig, dankeschön.
Sollte man aber nicht verwechseln, weil wenn man auf einmal auf dem Golfplatz dann rumballert und sich denkt so, ist doch hier die Shooting Range, oder?
Das wäre schlecht, ja. Und da haben sie alles neu eingespielt, auch mit Geräuschemachern habe ich halt so eine Dokumentation, die gab es ja letztens, habe ich mir angeschaut, wo sie erzählt haben, wie sie die ganzen Geräusche da gemacht haben. Und wie gesagt, die Musikstücke alle neu eingespielt. Und was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde, die neuen Zwischensequenzen. Die haben sie machen lassen von Blur Studios. Die haben sich damals schon um die Zwischensequenzen von Halo Wars gekümmert, diesem ja Strategieableger von Halo. Und die sehen einfach unglaublich fantastisch aus. Also gerenderte Zwischensequenzen, die man auch in der Qualität selten sieht. Und gerade für Halo ist das eine völlig neue Dimension. Also ich bin da immer wieder, ich habe selbst noch nicht alle jetzt von Halo 2 gesehen, fast alle mittlerweile. Aber es ist immer wieder ein großer Genuss, diese Zwischensequenzen sich anzuschauen. Ist auch, ich glaube, eine knappe Stunde Videomaterial, die wirklich penibel und mit aller Ausführlichkeit und Detailverliebtheit neu aufbereitet wurde. Und deswegen dieses Gesamtpaket aus Grafik, Sound, Zwischensequenzen macht das für mich einfach zu einem fantastischen Remake.
Musik hast du jetzt schon angesprochen. Übrigens ein weiterer Punkt, der uns immer vorgeworfen wird von den Hörern, dass wir nie genug auf Soundtracks und Musik bei Spielen eingehen würden. Das heißt, in einem einzigen Podcast werden wir jetzt alles, was uns immer vorgeworfen wird, wieder gut machen. Also ich muss gestehen, ich habe bisher tatsächlich nur Halo 1 geschafft, weil einfach diese Box einen so gigantischen Umfang hat. Wir haben auch, als wir uns für einen Termin vereinbart haben, Tobi, da haben wir gesagt so, ja, lass mal noch irgendwie 1-2 Wochen ins Land gehen, bevor wir diesen Podcast aufzeichnen, weil die ist ja doch ein bisschen umfangreicher. Und dann kam von dir nur so ein müdes Lächeln so, ja, umfangreicher ist aber auch die Untertreibung des Jahrhunderts, weil da sind halt 4 Spiele drin und das dauert schon ein bisschen, bis man sich da durchgewurschtelt hat. Aber um auf die Musik zurückzukommen, also ich werde dann gleich später noch mal ein bisschen über Halo 1 reden, aber die Musik von Halo, die Spiele mögen 10 Jahre alt sein, aber die Musik ist ihrer Zeit immer noch 10 Jahre voraus. Ich weiß nicht, was da damals für ein Geniestreich passiert ist, aber die Musik von Halo, oder Micha, ist bis heute genial, finde ich.
Das ist ein wunderschöner, majestätischer Soundtrack. Der ist, also damals schon bei Halo 1 hat er Gänsehaut erzeugt. Und ich meine, dass der damals noch nicht mal so richtig, war der damals schon orchestral? Ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher.
Ja, also mit Chor, da wurde der damals richtig aufgenommen und auch mit einem Orchester, wenn mich nicht alles täuscht.
Das war ein echter Chor, ne? Das war kein MIDI-Chor oder so.
Ja.
Und also Halo wird ja nicht umsonst bei so Orchestern, es gibt ja manchmal so Compilation-Orchester, wo verschiedene Themen von verschiedenen Spielen so nochmal neu aufgelegt werden von einem Symphonieorchester. Gibt es ja dieses Games Live und so. Und
es gab viele früher auf der Games Convention in Leipzig gab es immer dieses Konzert.
Ja, genau. Das wäre so ein Beispiel. Also sowas gibt's ja jetzt mittlerweile ein bisschen öfter und da taucht Halo in regelmäßigen Abständen auf. Aus guten Gründen, weil diese Musik einfach, ich finde, das ist die perfekte Space-Opera-Musik, weil sie sowohl die Action sehr gut unterlegt, weil es ist ein sehr voranschreitender, sehr progressiver Sound, der einfach nach vorne blickt. Das ist wirklich das ist ja im Prinzip die Geschichte des Master Chief und dieses Helden, wo einige Leute eine ikonische Figur drin sehen und dann, wenn du Halo 4 spielst, dann merkst du, dass der aber im Inneren relativ gebrochen ist und so weiter. Aber es ist immer dieses progressive Voranschreiten, es ist immer dieses nach vorne gehen und gleichzeitig hast du diese Faszination von diesen Halo-Welten damit drin, diese großen, majestätischen Panoramen von fremden Welten, die von irgendwelchen Sachen erzählen, die vor vielen Tausenden von Jahren irgendwie waren, von Legenden, von Mythen und so weiter. Und das ist so ein geiler Sound, der all das transportiert, was auch das ganze Art-Design so rüberbringt irgendwie so. Und ist schwer zu beschreiben, es ist wunderschön. Also ich finde, die Musik, die höre ich auch separat sehr, sehr gerne. Und mir ist jetzt auch ehrlich gesagt kein Halo-Teil bekannt, wo die Musik auch schlecht wäre. Selbst bei den Spin-Offs, ich habe jetzt ODST zum Beispiel im Kopf, da haben die sogar noch ein bisschen mitgespielt und so ein bisschen Jazzmusik mit eingebaut und so. Aber es ist jedes Mal extrem geil.
Ja, und auch jetzt cool, dass sie es halt nochmal überarbeitet haben. Mhm. Also wahrscheinlich auch auf jetzt 5.1 Sound, dass da nochmal das alles ein bisschen besser rauskommt. Hast du, Tobi, wenn du es vergleichst, oder kannst du überhaupt einen Vergleich ziehen zu der alten Musik, merkst du da auch nochmal einen Unterschied, dass es wirklich irgendwie, weiß nicht, der Sound klarer geworden ist oder so?
Sowohl klarer als auch voluminöser. Also durch diese Umschaltfunktion hat man ja immer gut diesen Vergleich. Und
ach so, die Umschaltfunktion funktioniert auch für die Musik?
Die funktioniert sowohl für die Musik als auch für die Zwischensequenzen, was ich vorher überhaupt gar nicht gedacht hätte oder erwartet hätte. Aber als ich dann irgendwie aus Spaß auf diese Fenstertaste auf dem Xbox-Controller gedrückt habe während einer Zwischensequenz, kam dann direkt auch, ohne irgendwelche Verzögerungen, kam dann sofort die alte Grafik. Und das ist dann natürlich super cool. Ich finde, die Musik ist tatsächlich einfach einnehmender noch, dadurch, dass sie auch besser abgemischt ist, gerade für Raumklangsysteme und so. Was ich aber auch gerade an der Halo-Musik sehr, sehr cool finde, jeder Teil hat so im Grunde seine eigene ikonische Melodie oder ikonisches Thema. Bei Teil 2 haben sie es ja damals irgendwie geschafft, dann noch so ein bisschen Rocklänge mit einzubauen, wo alle Leute so ein bisschen skeptisch, ob das so funktioniert, hat aber wunderbar funktioniert. Deswegen ist für mich persönlich auch der zweite Halo-Soundtrack immer noch der beste und schönste, weil auch mutigste einfach. Halo 3 hatte ja damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Klavierthema, dieses sehr reduzierte Klavierthema, was in den ersten Trailern auch immer eingesetzt wurde. Das ist auch sehr, sehr berühmt. Ja, und im vierten Teil jetzt vor 2 Jahren haben sie ja mit Neil Davidge so ein bisschen, ja, der hat ja für Massive Attack zum Beispiel, war der ja Producer und so, da haben sie noch so ein bisschen diese etwas modernere Musik noch einfließen lassen, ohne allerdings die Wurzeln zu vergessen mit dem, was du eben so schön gesagt hast, Micha, diese Historie, diese Halo-Ringe auch darstellen, dass das irgendwie trotzdem weiter transportiert wird, dieses Mystische irgendwie. Gerade in Halo 4 erforscht man ja auch diesen Forerunner-Planeten Requiem und da hat man ja auch wieder dieses, ja, man weiß nicht genau, was ist da jetzt passiert, man weiß, es ist uralt und da haben komische Wesen gelebt. Und das ist auch, was ich sagen würde, für mich einfach dieses Coole, was die Halo-Musik einfach ausmacht. Und es ist einfach sehr, sehr ikonisch und jeder, der diese Melodie hört, verbindet auch immer irgendwie automatisch entweder was natürlich mit Halo allgemein, als auch vielleicht seine eigene Spielerfahrung. Und das ist heutzutage, finde ich, sehr, sehr selten geworden.
Um zur Musik zu sagen, quasi da GEMA d'accord.
wer war denn der Komponist? Der ist doch recht bekannt. Ne? Der ist doch jetzt bei Bungie auch rausgeflogen.
Genau, das war der Marty.
Nachdem er für Destiny geschrieben hat. Ne? So ganz unverschämt. So, ja, mach mal die Musik für Destiny und jetzt brauchen wir dich nicht mehr. Mit unserem 10-Jahres-Plan.
Ja, das ist Marty O'Donnell und der hat bei den ersten Teilen auch noch mit dem Michael Salvatore zusammengearbeitet. Mhm. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, was da vorgefallen ist. Für mich hat das auch so einen ganz komischen Beigeschmack gehabt, weil der ist wirklich so ein Mastermind. Ich war ja damals für Halo Reach, war ich ja damals noch bei Bungie und habe ihn auch persönlich kennenlernen dürfen. Und der hatte da so seinen eigenen kleinen Raum irgendwie, sein Spielzimmer quasi. Und da hat er uns dann auch die Titelmelodie von Halo Reach dann vorgespielt und das war dann halt schon was Cooles und der Mann hatte auch einfach Ideen und wusste immer, wie er so, ja, kleine Dinge, die trotzdem dann ikonisch wirken können, wie eben dieses kleine, einfache Musikstück oder dieses Klavierstück für Halo 3, das hat er auch irgendwie aus dem Nichts ist ihm das zugeflogen. Ein Genie. Und deswegen finde ich es auch schade, dass er nicht mehr dabei ist. Wobei das natürlich bei Halo 4 trotzdem ganz gut funktioniert hat mit der Musik, aber man hat schon gemerkt, dass er so ein bisschen gefehlt hat da. Mhm.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu Halo 1, wobei ich da ein bisschen mehr ins Detail gehen kann. Bei mir war es irgendwie so, ich habe schon Halo gespielt, aber irgendwie nie die Kampagnen, sondern ich hatte nie eine eigene Xbox 1, sondern war immer nur irgendwie bei einem Kumpel oder sowas und da haben wir eigentlich immer Multiplayer gespielt, was nach heutigen Maßstäben eigentlich unfassbar grausam ist, weil man spielt da zu viert an einer Konsole auf einem Röhrenmonitor. Das heißt, jeder hat ungefähr so ein briefmarkengroßes Fenster und auf dem siehst du halt einen Texturbrei, weil halt klar, Röhrenmonitor, keine große Auflösung. Und trotzdem haben wir das stundenlang gespielt und ich weiß nicht wieso, aber uns kam da irgendwie nie die Idee, da irgendwie Singleplayer zu spielen, obwohl wir eigentlich auch die Koop-Kampagne spielen hätten können. Und deswegen muss ich ja zugeben, war das jetzt für mich diese, also ich habe mich da auch sehr gefreut auf die Master Chief Collection, weil das war so, okay, endlich hast du halt auch mal die Möglichkeit, das dann auch noch mal alles nachzuholen auf einer neuen Konsole. Und da muss ich schon sagen, es hat mir schon Spaß gemacht, aber ich finde, man merkt dem Spiel auch schon irgendwo sein Alter an. Also so Sachen wie, oh, es gibt ja gar kein Kim und Korn. Also man muss ja im Prinzip zielt nur mit dem Fadenkreuz. Und wenn man den Trigger zieht, wirft man eine Granate. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich habe bei Halo 1 permanent Granaten geworfen, obwohl ich es gar nicht wollte, weil ich immer von modernen Shootern einfach gewohnt bin, dass man halt mit dem linken Trigger über Kim und Korn zielt und dann schießt. Und da merkst du schon, okay, es hat sich halt schon, gerade bei Shootern, das ist halt ein Genre, da schreitet die Zeit auch voran. Und da werden neue Features eingeführt, die irgendwie Call of Duty mal gebracht hat, mit Kim und Korn zielen und mit Sprinten und die Tastenbelegung und so, die heute Standard sind. Und an die ist man so gewöhnt, dass man rückblickend völlig irritiert ist, dass es sowas in alten Spielen, und so alt ist jetzt Halo 1 gar nicht, jetzt mit knapp über 12 Jahre oder was, wie lang es jetzt her ist, so alt ist es gar nicht, aber da fällt einem doch auf, oh, das gab's da noch gar nicht. Ging es dir auch so, Tobi? Hattest du das auch irgendwie besser in Erinnerung?
Also ich muss sagen, Halo 1 hat somit mein Shooter-Empfinden am meisten geprägt. Deswegen ist für mich so dieses über Kim und Korn zielen eher ungewohnt. Also Halo hat das ja auch über die Jahre immer beibehalten. Also gerade bis Halo 4, einschließlich Halo 4, gab es nie, dass man über Kim und Korn gezielt hat. Das wird jetzt das erste Mal eingeführt mit Halo 5 im nächsten Jahr. Also in der Halo 5 Guardians Beta konnte man das schon sehen, dass es da jetzt über Kim und Korn geht, auch mit dem linken Trigger, dass man damit zielt. Aber ansonsten ist das so ein Alleinstellungsmerkmal, was die Serie eigentlich über die Jahre immer beibehalten hat. Und ich muss dir aber dazu stimmen, dass man gerade heutzutage vom Spieldesign an vielen Stellen merkt, dass es, ja, ein bisschen überholt ist. Ich finde gerade so die Backtracking-Passagen, die gerade auch in den späteren Halos immer noch wiederkommen. Ich sag nur die Bibliothek, das wird für jeden, der Halo annähernd irgendwie kennt, ist das so mit das Horror-Szenario, weil es ja wirklich einfach alles gleich aussieht und man das Ding irgendwie 5-mal durchlaufen muss, von einer Ecke zur nächsten. Das ist dann wirklich nervig. Aber ja, so gerade dieses Kimmer und Korn zielen, das sind einfach so Sachen, die Halo, ich glaube, auch bewusst über die Jahre so ein bisschen ignoriert hat. Jetzt gerade bei Halo 4 sind sie dann so ein bisschen in diese Richtung gegangen, auch mit dem, dass man ständig sprinten kann. Und das wird dann in Halo 5 jetzt noch ein bisschen Call of Duty-esker. Da war man, glaube ich, aber auch immer drauf bedacht, der Community nicht auf die Füße zu treten, weil die bei Halo gerade sehr, sehr penibel und auch pedantisch ist, was das betrifft. Bei Halo 4 hat es damals relativ viel Kritik gegeben, weil es zu viele Call of Duty-Elemente integriert hatte. Und naja, aber mittlerweile ist es, glaube ich, so geworden, dass viele Leute einfach so an diese Call-of-Duty-Steuerung gewöhnt sind, weil es mittlerweile so mainstreamig geworden ist, dass man da jetzt dann einfach in diese Richtung auch gehen muss, in irgendeiner Form.
Ja, also die Bibliothek, die ist wirklich legendär nervig und schlecht bis heute. Also was ich aber da ganz interessant fand, da gibt's ja auch schon diesen kleinen Monitorbegleiter, den man ja auch so ähnlich dann eigentlich in Destiny wiedergefunden hat. Also da so merkt man schon, okay, das ist das gleiche Studio, die nutzen ähnliche Elemente und die zitieren sich da auch irgendwo immer wieder selbst, ne?
Ja. Ich bin auch so ein bisschen überrascht gewesen, muss ich sagen, weil damals war es ja so, als sich Bungie von Microsoft gelöst hat, habe ich noch so im Ohr, dass damals gesagt wurde, so, jetzt sind wir mit Halo durch, alles schön und gut und jetzt machen wir mal was richtig Schönes Neues. Und was machen sie? Ein Science-Fiction-Ego-Shooter. Und da musste ich halt schon so ein bisschen
Slow
lachen.
Clap, grade, ja.
Genau, und wenn man sich halt einfach Destiny mal anguckt, findet man einfach viele Elemente wieder. Natürlich dieser Begleiter, das ist natürlich wirklich schon fast ja eine Karikatur. Also da dachte ich mir auch, kann das jetzt wirklich wahr sein? Aber auch so Sachen wie Schwächen. Ich finde zum Beispiel auch die Story bei Halo ist jetzt nicht unbedingt der Erzählweisheit letzter Schluss. Die ist halt sehr, sehr kompliziert an einigen Stellen. Auch gerade im ersten Teil merkt man das, weil man wird da so ein bisschen reingeworfen in dieses Universum, eben als Master Chief, der auf diesem Raumschiff halt aufwacht. Man hat irgendwie gar keine Hintergrundgeschichte, was ist vorher passiert und so. Man musste sich damals viel, viel noch irgendwie aus Fanfiction oder Romanen oder so zusammenlesen, um das Ganze so ein bisschen überblicken zu können. Und das hat Destiny ja zum Beispiel auch, so diese Schwächen bei der Geschichte, die wirklich zu entwickeln, die vielleicht ein bisschen, ja, auszuschmücken, dass man das verpasst hat, das zu tun. Und da hat Bungie, glaube ich, so die Stärken und Schwächen, die sie damals hatten. Gerade so dieses Shooter-Gameplay ist ja auch das, was Halo auszeichnet. Und ich finde auch Destiny ganz, ganz fantastisch, einfach wie es sich spielt. Und die Schwächen eben bei der Story, die haben sie lustigerweise jetzt über die ganzen Jahre beibehalten. Und das merkt man Destiny sehr, sehr stark an, finde ich.
Darf ich dir an der Stelle mal vielleicht eine Detailfrage stellen, weil du hast ja schon angesprochen, also das ursprüngliche Studio Bungie macht jetzt ja nichts mehr mit Halo und Microsoft hat ja extra, um Halo weiterzuführen, dieses 343 Industries gegründet. Und es gibt im ersten Halo ein Level, das heißt 343 Spark, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist doch der Name dieses kleinen Begleiters, oder?
Genau.
Genau. Ist das irgendwie, hat das eine besondere Relevanz oder war das halt einfach irgendwie so, ja, das ist halt nett, weil den kennen die Leute und deswegen nennen wir das Studio jetzt so, oder?
Ich glaube, daraus ist das dann irgendwie entstanden. Ich weiß auch die Geschichte hinter dieser Zahl nicht, warum gerade jetzt 343 oder warum der Guilty Spark so heißt, aber das wird sicher da so ein Grund gewesen sein, das Studio so zu nennen.
Okay. Was man aber bei Halo 1 sagen muss, die Außenlevel, die sind weiterhin toll. Also das ist wirklich, wenn du da mit einem Banshee rumfliegst und da wirklich da diese großen Level hast, wo man sich dann denkt, okay, und das war schon so auf der ersten Xbox möglich. Respekt für diese technische Leistung, weil alles, was sie halt wirklich in diesen nervigen Innenlevel, wo repetitiv und Backtracking und es schaut ein Raum aus wie der gleiche und du musst immer wieder durch den nächsten Raum durch und hast irgendwie das Gefühl, du kommst überhaupt nicht voran im Spiel. Ich finde, das machen sie alles wieder mit diesen tollen Außenleveln wett. Micha, wie ging es dir mit den Außenleveln?
Ey, das vor allen Dingen Halo 3 hat so geile offenbarende Momente, wenn du da irgendwie mit dem Jeep um die Ecke fährst und dann fährst du auf so eine Klippe zu und du siehst dann an dieser Klippe so, ich weiß nicht, Ruinen von irgendwelchen zerstörten Bauten und die Musik fängt dann an aufzudrehen und du merkst aus der Distanz, da passiert irgendwas, da ist ein Krieg im Anzug. So geil. Ey, das hat mich total weggehauen. Ich habe nämlich damals Halo 2 übersprungen, da habe ich diese großen Momente aus Halo 2 nicht so im Kopf gehabt und bin dann erst so, nachdem ich Halo 1 so ein bisschen verknausert habe, dann erst mit Halo 3 so richtig eingestiegen. Aber das hat mich dann auch tatsächlich überzeugt, dass die Serie doch mehr hatte, weil da sind diese Panorama-Momente, so nenne ich das gern, richtig groß und großartig gelungen. Vor allen Dingen gibt's dann ja später dann auch so Stellen, wo du dann aus der Ferne schon siehst, wie irgendwelche Dinge abstürzen, die dann auf dich zukommen. Wie heißen diese Dinger? Die Flut oder so? Die Flut, ne? Diese komischen, ich weiß nicht, Pflanzen, Viren, ich weiß nicht, so komische Parasiten, ne? Also eklige Teile, die aber irgendwie auch abstürzen und sowas alles. Und sie arbeiten ganz gut damit, dass du auch immer so ein bisschen drauf vorbereitet wirst. Und ich finde auch, also ich muss ehrlich sagen, also ich sehe das so wie du, Daniel. Diese Innenareale sind bis Halo 3 einschließlich schon ein bisschen langweilig. Also gerade beim zweiten hat es mir nicht so gut gefallen. Über die Bibliothek müssen wir nicht reden, aber ich fand auch schon zum Beispiel beim zweiten auch immer so diese Sequenzen, die diesen Raumschiff dann irgendwie spielen oder auch dieser Anfang von Halo 1, ziemlich öde. Weil so sehr du dich über die eigentlich ganz gute Grafik freust, so du gehst um die Ecke und der Gang sieht schon wieder gleich aus und dann geht man um die Ecke und das sieht schon wieder derselbe Gang aus und dann gehst du in den Luftschacht rein und es sieht einfach extrem öde und langweilig aus. Und ich finde auch, dass die Kämpfe auf diesen engen Räumen einfach nicht so diese Dynamik entwickeln können, die sie in den Freiarealen haben. Ich finde, das hat sich so ein bisschen geändert mit Halo 4. Bei Halo 4 finde ich diese Innenareale auch eigentlich ziemlich cool, weil sie, ich weiß nicht, visuell ein bisschen stärker an so Sachen wie Dead Space oder so erinnern. Von der Beleuchtung her ist alles ein bisschen düsterer, alles ein bisschen abgesteckter, aber auch besser designt. Und aber bis dahin sind diese Außenareale auf jeden Fall das, was das Spiel auch macht und was vor allen Dingen auch im Multiplayer, im Koop viel, viel besser funktioniert, weil man den Wagen rumfahren kann, weil man viel, viel mehr Bewegungsfreiraum hat und weil dieses dynamische Spielprinzip, Granaten schmeißen, abhauen, jemanden in die Fresse schlagen, sich dann verschanzen, noch eine Granate schmeißen, funktioniert auf diesem großen Areal einfach ein bisschen besser.
Und was ich halt im ersten Halo, weil du jetzt die Flat schon angesprochen hast, ich finde diesen erzählerischen Kniff mit, dass auf einmal ab der Hälfte irgendwie die Gegner, die du immer so als, oh, das sind die Bösen und die sind einfach durch und durch böse und man braucht auch gar keine Erklärung, warum die böse sind, weil das ist halt das Böse, so ungefähr. Und dann kommt auf einmal dieser Kniff, dass du merkst, oh krass, es gibt ja noch eine dritte Partei und auf einmal merkst du, dass die, die du vorher als urböse bezeichnet hast oder so, die sich dir so dargestellt haben, dass die auch ein Feind haben, dass die auch vor irgendwas Angst haben, dass die auch ein Opfer sind. Und ich finde diesen Twist in der Mitte finde ich bis heute genial. Also der funktioniert immer noch perfekt und das sorgt eben dafür, dass dieses Universum auch einfach ein Tick glaubwürdiger wird, bis auf die kleinen blöden Brabbelfiecher. Also die kann ich, mit denen kann ich mich bis heute nicht anfreunden bei Halo, weil bei Halo ist alles ernst, bei Halo ist alles Sci-Fi episch und der Master Chief, der geht ja echt zum Lachen in den fünften Keller runter. und dann hast du diese kleinen Viecher.
Aber da muss man sagen, an diese Gegner erinnert sich jeder.
Wenn du dich, ja, aber doch nicht positiv.
Ja, doch, vielleicht schon. Aber das ist halt was im Gedächtnis bleibt. Und irgendwie haben sie ja so einen kleinen humoristischen Charakter da auch reingebracht. Also ich will nicht sagen, dass sich Halo da nicht ganz ernst genommen hat in dem Moment. Aber die Dinger können dir ja auch wirklich gefährlich werden. Gerade wenn du auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielst, werfen die da mal locker irgendwie 10 Granaten in deine Richtung. Oder haben dann später irgendwelche Raketenwerfer. Und da kriegt man dann richtig Angst vor denen. Und das wirkt dann irgendwie so ein bisschen, als starker Kontrast, wenn sie da irgendwie ihre lustigen kleinen Sprüche dann ablassen und dich nebenbei mit dem Raketenwerfer irgendwie beschießen. Da wird's dann interessant.
Es ist bei Halo so merkwürdig, dass da so viele unglaublich stylische und durchdachte Elemente auf so viel Blödsinn trifft, finde ich, also aus meiner persönlichen Perspektive, weil zum Beispiel dieser ganze Militärquatsch, gerade so bei Halo 1, du wachst da irgendwie auf in diesem Trainingsraum und dann gehst du in die Ecke und alle begrüßen dich mit Sergeant, Super Sergeant und dann geht man zum Captain und der hat eine Zigarre im Mund. Das ist so totaler Blödsinn eigentlich. Und dann kommt man auf diesen Halo-Ring und alles ist automatisch geil. Wie diese Welt aussieht, wie diese Alien-Welt geformt ist und dann kommst du in irgendwelche Gebäude rein und die wurden besetzt von irgendwelchen alten Alien-Wesen. Dann gibt's in ODST, kann ich mich erinnern, trifft man irgendwann den Bibliothekar und ich so, wow, what? Da ist irgendjemand, der beschützt diese ganzen geheimen Dokumente, die seit Jahrhunderten von Jahren in dieser Umgebung hausen. Und auch ODST ist ein gutes Beispiel. Es gibt diese Missionen, diese richtig dummen Rambo-Missionen.
ODST ist eigentlich ein sehr dummes Beispiel, weil es gar nicht drin ist in der Master Chief Collection.
Es ist nicht drin, aber ich finde, da sind die viele Fehler so oder viele Sachen, die mir an Halo so aufgefallen sind. Also es gibt ja wirklich diese Action-Missionen, wo irgendwelche tumpen Soldaten aus irgendeiner Gefechtssituation raus müssen und gleichzeitig sammelst du in dieser frei begehbaren Stadt diese Comic-Heftchen oder diese Tagebucheinträge ein und es erzählt eine total coole Geschichte von einer Zivilistin, von einem Mädchen, die einfach nur aus der Stadt raus möchte, als die evakuiert wird. So, und das sind so zwei Elemente, die eigentlich nicht zusammenpassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass da mehrere Autorenteams beisammen sitzen und die einen sind bei Verstand und gehen morgen pünktlich zur Arbeit und schreiben richtig gute, aufgeweckte Sachen und dann ist irgend so ein chaotischer Schreiber dabei, der sagt so, ja, aber wir brauchen auch kleine lustige Zwerge.
Und dann, ich stelle mir das gerade vor wie dieser Copywriter-Room bei Mad Men, wo die dann sitzen und irgendwie was rauchen und dann so, ey komm, lass mal so kleine Viecher machen, die irgendwie albern reden und quieken. Ey, geile Idee, ey,
aber,
super.
Aber ich gebe Tobi da auf jeden Fall recht, man erinnert sich dran, ne? Also ich weiß gar nicht, wie das ausgesehen würde, wenn alles nur komplett ernst wäre. Ich glaube, dann würde dir das gar nicht so sehr auffallen, dass dieses Universum diese Vielfalt hat. Und deswegen sehe ich das auch immer so im Zwiespalt. Ich finde manche Sachen richtig blöd. Also wenn ich diese Aliens sprechen höre, dann will ich denen auch meine Kanone ins Gesicht schlagen. Habe ich richtig Bock drauf. Und auf der anderen Seite denke ich aber, ja, aber wenn du diese Elemente nicht in Halo drin hättest, wäre es wahrscheinlich auch nicht wieder Halo. Dann würde man sagen,
das wäre, glaube ich, auch dann austauschbarer einfach. Mhm. Also durch diese vielen Science-Fiction-Universen, die es da draußen gibt, durch diese humoristischen Elemente, will ich das jetzt einfach mal nennen, vielleicht ist das ein bisschen überzogen, aber dadurch hat man eben so einen gewissen Charakter, den Halo dann auch auszeichnet. Auch dass zum Beispiel, ich finde, die Halo-Spiele bis auf den vierten Teil waren immer sehr, sehr bunt im Vergleich zu anderen Shootern. Mhm. Das ist ja auch zum Beispiel was Halo einfach auszeichnet und dann auch abhebt einfach von anderen Universen zum Beispiel.
Der vierte ist auch so ein Beispiel. Weil der spricht mich eigentlich sehr an. Sehr düster, der Aspekt mit Cortana, die so langsam abdreht, weil sie über ihren Verfallsdatum noch existiert. Also die Computer haben ja da irgendwie so ein Verfallsdatum und sie wird so langsam verrückt. Super geil, sie sitzt in deren Kopf und redet irgendwie schwachsinnige Sachen. Und dann taucht sie auf und ist irgendwie so eine Frau in so einem Latina-Domina-Kostüm. Und du sitzt da und denkst, hä, warum? Und alles, das ist Halo. Da passen, da so viele Sachen passen überhaupt nicht zusammen. Aber deswegen merkt man sich das irgendwie auch.
Ja, also vielleicht habt ihr auch wirklich, ja, ich weiß es nicht. Man kann ja jetzt nicht beurteilen, wie Halo wäre, wenn man diese albernen Elemente nicht hätte. Vielleicht wäre Halo auch nie so groß geworden. Vielleicht würde man einfach sagen, ja, ist halt so ein Science-Fiction-Quatsch und so. Das würde man, vielleicht braucht man die tatsächlich, damit man diese epischen, ernsten Momente, also ich denk nur dran, wo man dann irgendwie das erste Mal auf dem Halo-Ring steht und wirklich sieht, okay, das ist ja wirklich ein Ring. Also ich sehe halt oben durch den Himmel diesen schmalen Streifen, der immer dünner wird, und dann sehe ich ihn, wie auf der anderen Seite wieder runtergeht hinter mir. Und ich stehe quasi wirklich auf einem Planeten, der aber so ein Ring im All ist. Und ich glaube, vielleicht braucht man diesen Comic Relief tatsächlich, um dann solche Momente einfach noch mehr genießen zu können. Und das, vielleicht ist das wirklich das Geheimnis, dass ich da irgendwie einfach mit meiner Kritik am Ziel vorbeischieße, weil ich sage, ja, das ist alles albern und ich brauche das nicht.
Ich würde es schon gerne mal ohne diese albernen Sachen sehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Halo 4 wäre jetzt wirklich auch ein bewusst gewähltes Beispiel, weil ich glaube, das hätte sehr viel besser funktioniert, wenn man diesen dämlichen Trope-Scheiß an einigen Stellen auch einfach weggelassen. Hätte man den Master Chief zum Beispiel eigentlich mal ein Gesicht gegeben, hätte man diesen Militärquatsch mal weggegeben, hätte man Cortana mal zu einer richtigen Figur ausgebaut, statt so einem dämlichen sexy Charakter und solche Sachen. Das sind so, und hätte man da vielleicht auch ein paar Kritiken. Bei Halo 4, ich habe immer so das Gefühl, es ist immer so kurz davor, so richtig geil zu werden, fand ich. Also man sieht diese Zwischensequenzen, da ist diese alte Frau, die hat irgendwie was mit deiner Vergangenheit zu tun. Super mysteriös, und sie wird befragt, und ich denke, wow, geil, hier wird hier für total die Battlestar Galactica Atmosphäre so aufgebaut, ist total super creepy, super düster, und dann wachst du auf und irgendwie ist das dann wie bei Event Horizon, dass du aus deiner Kältekammer rausgehst, alles ist total düster, du wirst angegriffen und es ist eigentlich geil. Und dann kommt plötzlich so ein Element daher, das so typisch Halo ist, so mit lustigen kleinen Geräuschen. Und ich habe aber trotzdem bei Halo 4 immer so das Gefühl, dass sie schon versucht haben, in die düstere Richtung zu gehen, weil die Stimmen zum Beispiel von diesen kleinen Schlumpf Aliens, nenne ich sie jetzt mal, ja schon ein bisschen verzerrter und düsterer, monsterartiger klingen als in den Teilen davor. Aber es ist halt einfach nicht ganz weg. Also sie konnten sich nicht so wirklich vom Quellmaterial lösen. Und ich glaube, ich hätte es gerne gesehen. Also für mich ist Destiny zum Beispiel schon so ein bisschen so die Fallstudie. Wie würde das aussehen, wenn man diese ganzen Comic-Sachen so weglässt und so? Und es ist noch nicht so ganz da, aber so zum Beispiel vom reinen Design ohne Zwerg-Aliens und so gefällt es mir eigentlich schon ein bisschen besser.
Wobei man jetzt zu Halo 4 auch noch sagen muss, da haben sie im Vergleich zu den ersten drei Teilen halt schon eine andere Richtung gewählt, indem sie eher auf diese menschliche Seite vom Master Chief eingegangen sind. Also das hat man vorher ja nie so irgendwie erfahren, wer eigentlich wirklich dieser Mensch hinter der Maske wirklich ist. Und da hat man ihn ja dargestellt als schon jemand, der ja dann auch Probleme hat irgendwie in seinem normalen Alltag, gerade in dem Introfilm mit Dr. Halsey heißt diese Frau, die du da eben meintest. Mhm. Die hat ihn damals quasi als Kind ausgewählt für dieses Militärprogramm. Und da geht's dann eben auch so ein bisschen mehr darum, irgendwie diese menschliche Seite so ein bisschen zu beleuchten. Ich gebe dir da recht, das ist denen vielleicht nicht in aller Gänze gelungen, aber gerade so im Vergleich zu den ersten drei Teilen hat man sich da schon bemüht, so einen etwas erwachseneren Ansatz dann, gerade mit dieser Verlustgeschichte, weil Cortana, ich weiß nicht, darf man das hier spoilern, dass sie am Ende halt stirbt. Ich habe da extra jetzt die Pause vorgelassen, damit man eventuell vorher kurz abschalten
noch schnell
kann.
Das Handy auf den Boden werfen kann oder den MP3-Player drauftreten.
Einfach so diesen Verlust dieser wirklich sehr elementaren Figur, dass das dann auch einfach Bestandteil dieses Spiels ist, was vorher, ja klar, vorher sind auch Leute gestorben und man hatte immer auch irgendwie Probleme dann mit der Flood und mit der Allianz und so diese ganzen Konflikte, die auch innerhalb der Allianz, also dieser Alien-Rasse, stattfinden, aber wirklich dieser krasse Verlust eines sehr elementaren Charakters hat mich zum Beispiel auch bei Teil 4 überrascht. Und natürlich sind da auch viele Fans Sturm gelaufen und oh nein, ihr könnt sie nicht sterben lassen. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie in Teil 5 auch ohne Cortana weitermachen und sich nicht irgendwie dem Druck von manch Fan beugen und sie dann wieder aus irgendeinem Grund auferstehen lassen. Deswegen fand ich gerade auch diesen Ansatz, da hat man wirklich gemerkt, dass jetzt ein neues Studio sich an diese Marke rantraut. Durch diesen neuen Ansatz mit dieser menschlicheren Seite des Master Chief, mit diesem mehr Hintergrundwissen, Hintergrundinfos. Und das fand ich einfach ganz interessant. Aber sicherlich ist es nicht so erwachsen von der Geschichte her wie, keine Ahnung, zum Beispiel in Killzone oder so, das ja grundsätzlich eher eine einen düsteren Ansatz hat allgemein.
Ja, wobei das ja auch schon fast Parodie ist bei Killzone, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber ich muss sagen, von denen, ich habe Halo 4 kannte ich vorher nicht, ich habe vorher nur den ersten und den zweiten gekannt und jetzt habe ich den zweiten jetzt auch nicht komplett durchspielen können. Den dritten habe ich mir jetzt gespart, das sind die Erinnerungen von damals, aber den ersten habe ich nochmal durchgespielt und den vierten. Und ich finde den vierten tatsächlich auch am besten von allen. Also bis drei, denke ich, macht Spaß, ist im Koop richtig cool, macht Bock. Aber die Geschichte ist so, ja, schiebt man so zur Seite und denkt, ist nett. Coole Designs und funktioniert nicht so richtig. Bei Halo 4 habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, oh, da wird tatsächlich was erzählt und da passiert was. Das war so ein, das was bei ODST damals, deswegen habe ich es als Beispiel genannt, auch wenn es nicht in dieser Sammlung drin ist, war das für mich auch in Ansätzen immer so drin, weil ich fand die Idee total cool, dass man da Nachrichten aufsammelt und so. Und Halo 4 hat zum ersten Mal für mich so diesen, ist auch im Singleplayer ein richtig geiles Spiel und hat mich völlig überrascht. Also habe ich sehr genossen, das Spiel. Fand ich sehr cool.
Und ein Grund für die Master Chief Collection ist ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das erste Mal kannst du jetzt auch, da ist die englische Tonspur auch mit auf der Disc, weil bei Halo 1, wenn man das jetzt nicht importiert hat oder so, dann war da immer nur die deutsche Sprachspur drauf. Das heißt, wenn man jetzt wirklich mal Wert drauf legt, es auch auf Englisch zu spielen, dann ist die Master Chief Collection the place to go, so ungefähr.
Man sollte unbedingt Wert drauf legen, weil die deutsche Synchro ist
katastrophal.
So, ja klar, aber wenn es halt damals einfach nicht ging, wenn die nicht mit auf der Disc war, dann hattest du ja keine andere Möglichkeit, außer du kaufst eine Importversion. Ne?
Also unbedingt, also ich finde, bei Halo 4 geht's, aber bis Halo 3 anschließend ist die so grausig.
Welche war denn die mit Elton?
Elton war beim dritten Teil.
Okay.
Ich hätte es jetzt auch angesprochen. Elton hat alles versaut.
Also die Idee überhaupt, den dafür sowas zu engagieren. Also
es ist
nur Til Schweiger wäre noch schlimmer gewesen.
Also sagen wir es mal so, die Synchro ist Comedy Gold. Die ist wirklich, also wenn man das Spiel schon gespielt hat auf Englisch und sich denkt, oh, ich finde Halo so gut, ich würde es gerne nochmal zocken, dann unbedingt mal auf Deutsch stellen und im Vergleich zu haben, ist es so ein Kaputtlachen. Also die Stimmungsansätze, die es in den ersten drei Teilen so gibt, die funktionieren auch, also mit Originalstimme funktionieren, sind im Deutschen einfach komplett weg, weil du einfach nicht mehr aus den Lachen rauskommst. Wie die Sergeants mit dir reden, das ist so zum, also man kann es auch nicht nachmachen. So schlechte Synchronsprecher. Ich würde sagen, das ist echt Metal Gear Solid Qualität, so ungefähr so vom Niveau. Und das ist der Hammer. Also unglaublich. Okay. Muss man unbedingt mal gehört haben.
Was man auf jeden Fall ansprechen muss bei Halo ist ja auch Multiplayer, ne? Das ist ja auch jetzt, das in der Master Chief Collection haben sie ja damals groß beworben. Ja, du kannst irgendwie alle 160 Karten oder was weiß ich, wie viel es gab für alle vier Teile in einer Kartenrotation spielen. Also das heißt, du musst nicht sagen, oh, ich spiele jetzt Halo 2 Multiplayer und dann gibt's halt die Karten, die da dabei waren, sondern du kannst im Prinzip hast einen abgetrennten Multiplayer-Modus, in dem alle Karten und ich glaube, Tobi, die wurden auch alle noch mal komplett überarbeitet und für diese Master Chief Collection angepasst und du hast die quasi in einem Kartenpaket in der Rotation dann drin, wenn du spielst.
Also sie laufen alle mit 1080p und 60 Bildern. Das ist richtig. Aus Halo 2 hat man sich 6 sehr beliebte Karten rausgegriffen und in einer Xbox One Engine noch mal in hübsch nachgebaut. Also das sind wirklich 6, ich will jetzt nicht sagen komplett neu sind sie ja nicht, aber wirklich neue Karten, die dann einfach neu aussehen, spielen sich dann ähnlich. Also die Engine funktioniert so ein bisschen wie Halo 2, also vom Spielgefühl ist es ähnlich wie Halo 2. Du hast recht, es sind knapp 100 Karten, also so roundabout 100 Stück. Jede läuft, wie gesagt, auf der jeweiligen Engine und eben höher aufgelöst. Aber noch mal irgendwie groß angefasst hat man die nicht. Und das ist ja auch das, was gerade die Community so im Vorfeld so gefreut hat. So dieses, ja, cool, man kann jetzt wirklich alle Multiplayer gesammelt in dieser Edition spielen, ohne irgendwelche Anpassungen, ohne irgendwas, das was getweakt ist mit irgendwelchen Sprintfunktionen oder Loadouts oder was weiß ich. Da war die Community relativ happy. Ja, jetzt, wo das Spiel draußen ist, hat es natürlich so ein bisschen Schuss vor den Bug gegeben, weil durch diese ganzen Matchmaking-Probleme, die es auch immer noch gibt, wo sich jetzt auch die Leiterin von 343, Bonnie Ross, zu Wort gemeldet hat und sich offiziell dafür entschuldigt hat, die gibt's halt immer noch und ich weiß auch nicht, ob sich das komplett beheben lässt. Ja, das ist im Moment noch so ein bisschen, ja, also richtig Matchmaking ist mit dem Ding leider noch nicht möglich. Allerdings, wenn du mit Freunden spielst, zum Beispiel so Custom Games, das ist ohne Probleme möglich. Und da macht Halo meiner Meinung nach auch einfach noch am meisten Spaß. Ja, aber dieses perfekte Gesamtpaket ist es jetzt durch diese krassen Probleme leider nicht geworden. Oder zumindest im Moment noch nicht.
Micha, hast du Multiplayer mal ausprobiert?
Nicht so intensiv. Das ist der Halo-Multiplayer, der fühlt sich, also der macht schon Spaß, aber ich finde die Spielgeschwindigkeit, die spricht mich nicht so an. Ich bin mehr so der, ja, ich habe früher so Sachen wie Quake und Unreal Tournament gespielt, die eigentlich schon deutlich schneller waren. Diese typischen Deathmatch-Klamotten, wo man halt auch mit Rocket Jumps quer durch die Map fliegt und Sachen macht, die eigentlich gar nicht möglich sind. Und bin deshalb mit dieser Ära der Multiplayer-Spiele so aufgewachsen. Deswegen wirkt Halo für mich immer so ein bisschen sehr entschleunigt. Das macht schon Bock und ist auch gut ausbalanciert. Ich habe das damals im Splitscreen ganz gerne gespielt, auf den älteren Xboxen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Aber so im Multiplayer übers Netzwerk ist nicht mein Ding. Also es spricht mich nicht an. Obwohl das Paket natürlich beeindruckend ist. Ne? Das sind ja irgendwie, ich glaube, 200 Karten oder so.
Nee, 100 hat er.
Ja. Ach, 100. Ja. 200.
Da siehst du mal, wie du unseren Gästen zuhörst.
Gefühlt 200, ja.
Gefühlt 200 Karten. Ja, ich hatte irgendwie so eine Zahl im Kopf. Auf jeden Fall muss man einen dicken, also diesen ganzen Konto noch runterladen. Das kann ich durchaus kommentieren. Das fand ich doof. Man legt diese Halo-Disc ein und denkt, geil, jetzt habe ich die Mega-Halo-Bibliothek. Alle vier Teile des Master Chiefs drauf und so. Legst das rein und muss erstmal 15 Gig runterladen, weil der komplette Multiplayer-Modus ausgelagert ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich irgendwie blöd. Für eine HD-Collection wurde sowieso von ausgehst, dass es jetzt quasi so ein Archivmaterial ist fürs Regal. Sehe ich sehr kritisch.
Ja,
zu Recht.
Also, es stimmt schon, weil eigentlich hatte man ja gedacht, diese Master Chief Collection ist halt auch so ein bisschen für den Sammler, der das dann archivieren möchte und halt sagt, ja, dann kaufe ich mir halt alles nochmal schön auf einer Disk. Das ist dann quasi sicher für die Zukunft, wird den Atomkrieg noch überleben, so ungefähr. Wenn ich in 100 Jahren nochmal Halo spielen möchte, dann kann ich es nochmal rauskramen. Und wenn du dann halt sagst, okay, der komplette Multiplayer-Modus und wahrscheinlich auch sicherlich noch ein paar Verbesserungen vom Singleplayer, die sind da alle nicht drauf, weil 15 Gigabyte ist halt schon mal eine Ansage zum Runterladen. Und ist ein bisschen krass. Eine Sache, die ich mir noch unbedingt ansprechen wollte, ist ja dieser Halo-Channel. Das ist ja jetzt auch neu. Ich glaube, das hat dieses Halo-Waypoint, wie es früher hieß, ersetzt, oder? Diese Community-Komplett-Plattform, bei der du irgendwie alle Informationen zu Halo sammeln kannst. Oder gibt's dieses Halo-Waypoint immer noch?
Also Halo Waypoint, soweit ich weiß, gibt's zumindest auch online noch, also ganz normal im Netz. Da sind zum Beispiel die ganzen Foren zu den Spielen, findest du da, wo du dich dann beteiligen kannst in irgendwelchen Diskussionen. Der Halo Channel ist jetzt einfach ja so als Nachfolger für sämtliche Materialien, die zukünftig irgendwie zu Halo erscheinen werden, gedacht, so als Anlaufpunkt. Ich muss sagen, mich nervt es im Moment noch ein bisschen, weil wenn du dir zum Beispiel Zwischensequenzen aus der Master Chief Collection nochmal anschauen willst, gehst du da ins Menü, klickst du auf den entsprechenden Menüpunkt und dann wirst du eben in diese App weitergeleitet, was immer irgendwie mit ein paar Sekunden Wartezeit verbunden ist. Das ist ein bisschen nervig. Natürlich versuchen sie dadurch so ein bisschen diesen Channel zu pushen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass zukünftig sie wieder mehr in Richtung E-Sport gehen würden. Gerade Halo 2 hat ja damals die E-Sport-Szene auf Konsolen auch so ein bisschen aufgebaut und populär gemacht. Mit Halo 5 gehen sie jetzt anscheinend auch so ein bisschen mehr in diese E-Sport-Richtung oder wollen das zumindest so machen. Und da planen sie dann eben auch über den Halo-Channel dann so Live-Übertragungen mit Kommentaren und so wirklich dann zu machen. Und da bin ich gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, also ich habe die Halo 5 Beta ja auch schon gespielt und ich bin auch der Meinung, trotz aller Kritik, die es im Moment dazu gibt und auch der Kontroverse von einzelnen Spielelementen und was weiß ich, finde ich schon, dass das Spiel das Potenzial hat, wieder die E-Sport-Szene, die Shooter-Szene da im Allgemeinen so ein bisschen zu pushen und dann zu kurbeln. Also, aber der Halo-Channel ist da sicher eine gute Anlaufstation für alle, die sich auch für das Universum, was drumherum existiert. Es ist ja weit mehr mittlerweile als nur die Spiele. Da gibt's ja zigtausend andere Sachen, die man sich dann noch reinziehen kann, um zum Beispiel auch die Story in Gänze zu verstehen. Ist das eigentlich unabdingbar? Und da ist der Halo-Channel sicher auch ein guter Anlaufpunkt für alle, die ja so ein bisschen über die Spiele hinaus sich informieren wollen.
Da gibt's doch irgendwie jetzt auch so eine Serie, habe ich gesehen.
Ja, genau. Ne? Halo Nightfall heißt die. Und wenn man die Master Chief Collection kauft, dann ist da auch ein Key mit dabei, den kann man einlösen und dann kann man sich die angucken über den Halo Channel. Hat die einer von euch schon angeguckt? Also beziehungsweise es gibt die ersten zwei Folgen zum Zeitpunkt der Aufnahme erst.
Nee, noch nicht, aber ich habe natürlich Interesse, weil produziert von Ridley Scott. Ja. Aber ich, hoffe, die ist besser als diese letzte Halo Into Dawn oder wie das Ding hieß.
Forward Into Dawn,
ja. Forward Into Dawn, das hat mir nicht so gut gefallen. War visuell ganz geil gemacht, aber ich fand die Geschichte um Kindersoldaten ein bisschen blöd. Und ich hoffe, das wird besser. Aber das sieht, ich finde, das ganze Universum hat ja Potenzial, wenn sie es ein bisschen zurechtstutzen auf Realschauspiel und visuell auch einen guten Ton finden. Also wie gesagt, das Forward Into Dawn war visuell ganz cool eigentlich für das geringe Budget. Es waren wirklich mit ganz guten visuellen Tricks gearbeitet, obwohl sie nicht viel Budget zur Verfügung hatten. Da bin ich guter Dinge. Aber gesehen habe ich nichts.
Okay. Tobi, du?
Ich habe es bisher auch noch nicht geschafft anzuschauen. Ich warte, bis alle Folgen da sind. Ich glaube, ab dem 10. Dezember wird es dann soweit sein, dass man alle dann auch wirklich mehr oder weniger am Stück anschauen kann. Und bis dahin warte ich noch, weil ich so auf dieses Sequentielle eher wenig Bock habe. Ich fand persönlich Forward Unto Dawn ganz cool. Ich hatte mir eher weniger davon versprochen. Also ich dachte zum Beispiel, dass die CGI-Effekte total kacke aussehen oder so, aber ich war echt überrascht, wie gut zum Beispiel die Aliens gemacht sind.
Das stimmt.
Und vor allem hat es sich gut integriert in die Story von Halo 4, weil es erzählt ja so ein bisschen die Geschichte von diesem Commander Lesky, der ja auf diesem Raumschiff aus Halo 4 arbeitet. Und wenn man das so ein bisschen verknüpft, und das ist ja auch immer so das Ding an dieser ganzen, an diesem Halo Fanfiction und alles, was drumherum existiert, alles zusammengefügt ergibt immer dann so ein cooles Bild. Und das war bei Halo Forward Unto Dawn ganz cool. Bei Nightfall bin ich jetzt noch so ein bisschen skeptisch. Ich habe auch schon so ein paar Kritiken gelesen. Die sind wohl nicht so angetan und siedeln das so ein bisschen unter Halo Forward Unto Dawn an. Ich finde allerdings so das Szenario, das spielt ja auch auf so einem zerstörten Halo-Ring, wo dann irgendwas erforscht werden muss, finde ich ganz, ganz nett und vielversprechend. Aber wie gesagt, treffende Aussagen kann ich darüber dann erst treffen, wenn ich mir das in Gänze dann angeschaut habe.
Also, du kannst mich mal fragen, wenn du.
Ja, ich bin überzeugt davon, dass es besser aussieht, besser sein wird als diese Anime, Kurzfilmsammlung. Habt ihr die schon mal gesehen? Ich weiß jetzt gar nicht, welchen Titel die hatte. Die fand ich richtig grausig. Halo Legends, die fand ich so grausam.
Da gab's aber ganz coole dabei, fand ich.
Oh, nee. Okay. Also, es gab da eine Geschichte, die fand ich gut. Darf ich die verraten? Spoiler? Dings. Das war die mit dem.
Ich habe auch gespoilert, dass Cortana stirbt.
Na gut, was? Also das mit diesen kranken Klonen, das fand ich super, die Geschichte. Wo es am Ende sich herausstellt, dass es immer eine kranke Version von den Soldaten gibt. Wisst ihr, welche ich meine? Ich habe die Geschichte jetzt nicht genau im Kopf. Das fand ich gut. Und manche waren von den Zeichnungen auch wirklich schön gemacht, aber. Okay. Selbst ich als Anime-Fan muss dann sagen: Nee.
Nein. Es gibt halt schön viel Hintergrundinformationen, finde ich. Also für Leute, die mit dem Universum vielleicht noch nicht so vertraut sind. Man muss natürlich so auf die Art oder auf Animes allgemein stehen, um das irgendwie durchzuhalten. Aber so grundsätzlich vom Informationsfaktor ist das schon nicht verkehrt, sich diese Filme auch reinzuziehen. Ich finde auch, die sind so schön vielfältig einfach. Von der Art der Zeichnung her ist ja nicht alles gleich, sondern es gibt ja durchaus unterschiedliche Stile dann da.
Es hat mich sehr an Animatrix erinnert.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. So mit den, sind es fünf verschiedene Episoden von fünf verschiedenen Regisseuren und jeder hat so seinen eigenen Stil. Der eine geht ein bisschen mehr in Richtung Realismus, der andere ist mehr Anime, der andere ist wieder irgendwie völlig over the top und der eine ist ganz bunt, der andere ist mit ganz wenigen Farben und ja.
Mir hat das inhaltlich nicht viel gegeben. Also ich stehe ja schon sehr auf Anime und fand Animatrix auch richtig geil, aber die irgendwie hat mir das Halo-Ding nichts gegeben, obwohl, also der Stil war echt nicht das Problem, aber vielleicht.
Okay. Ich wollte jetzt aber nochmal auf Halo Nightfall zurückkommen und ich habe ja nicht umsonst gesagt, ja frag mich mal, weil dann kann ich wenigstens mal hier die Knowledge-Bomb droppen. Und zwar, also ich habe mir die erste Folge mal angeschaut und ich fand das ganz interessant, weil das wurde doch, wenn mich nicht alles täuscht, damals bei der, war das die Ankündigung der Xbox One oder war das kurz danach auf der E3, hieß es ja, das macht Steven Spielberg. Und dann,
das ist nochmal eine andere Serie.
Ach, das ist nochmal eine andere Serie?
Mhm.
Okay, dann dann ist die Knowledge Bomb mir im Gesicht explodiert.
Knowledge Bomb.
Und zwar, nee, also ich habe mir die erste Episode angeschaut. Man sieht auch schon im Channel, dass es 5 Episoden sind und die sind jeweils nur 30 Minuten lang. Also das heißt, man darf sich jetzt da nicht irgendwie erwarten, dass das so eine riesen Serie mit irgendwie 20 Folgen wird oder sowas und jeweils fast eine Stunde dauern. Das ist sehr kurz. Die erste Folge ist okay, also die wirkt jetzt nicht extrem billig, dass man jetzt sagt, so, also da haben sie halt irgendwie vom Bluescreen so ein paar B-Schauspieler hingestellt und die spielen ganz schlecht, sondern es ist schon okay, man kann sich die schon angucken, aber ich finde, die kann sich jetzt aber auch nicht irgendwie messen mit so richtig großen Sci-Fi-Sachen, dass man jetzt sagt, wow, da merkt man richtig, da ist richtig Production Value dahinter. Und was Tobi sagt, verstehe ich auch zum Beispiel nicht, warum wird die denn in Episoden da reingestellt? Also warum gibt's jede Woche eine neue Folge? Ich meine, haben die denn nichts gelernt aus irgendwie siehe Netflix, House of Cards oder sowas, die halt einfach sagen, die Leute wollen das halt binge-watchen, die wollen das halt am Stück sehen. Und dann, wenn ihr so eine Serie produziert, die muss doch schon fertig sein. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass die jetzt jede Woche eine neue Folge drehen, sondern die ist fertig und dann stellt die doch am Stück rein. Wenn ich dann zum Beispiel alle 5 Folgen an einem Abend sehen möchte, dann gebt mir doch die Möglichkeit dazu. Und das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, warum sie das nicht gemacht haben. Und der zweite Kritikpunkt ist, das ist CinemaScope. Also das heißt, du hast, wenn du das anschaust, oben und unten schwarze Balken.
Und so voll geil.
Ja, aber wer kam denn auf die Idee, eine Serie, die also garantiert für Heim
das Kunst?
Kino gemacht wird?
Kunst?
Nein, das ist keine Kunst, das ist einfach nur dumm, weil du schaust das garantiert auf einem 16:9 Fernseher. Diese Serie wird nie irgendwo in einem Kino laufen. Und warum wird die dann im CinemaScope-Format dass du dann wie Letterbox oben und unten schwarze Balken hast in das Haus. Wer kam denn auf diese bescheuerte Idee?
Das sieht halt größer aus. Ja, ich verstehe dein Argument. Also wahrscheinlich hat man das aus Stilgründen gemacht. Also weil CinemaScope wieder gerne mit Kino assoziiert und weil es halt ein Kinoformat ist und deswegen wahrscheinlich dachten sie sich, komm, lass uns das Ding mal so richtig schön Big Budget mäßig aussehen lassen. Vielleicht war das eine Ridley Scott Idee. Vielleicht wollte er das Kinomäßige haben und hat gesagt, ja, dann
nehmen wir. Ich bin überhaupt mal irgendwie interessiert dran, inwieweit Ridley Scott da wirklich irgendwie involviert war und man nicht nur seinen Namen drauf geflanscht hat. Der hat sich das wahrscheinlich angeguckt, irgendwie ein paar Ideen einfließen lassen, abgesegnet und dann war es das auch.
Wahrscheinlich einfach ins Drehbuch gelesen, gesagt so, ja, passt, macht mal schwarze Balken oben und unten, dann läuft genau.
Das war seine Idee.
Das ist Scott-Balken.
Also, ja, wie gesagt, also das Halo Nightfall ist eine schöne Dreingabe und das kostet ja, wenn man die Master Chief Collection gekauft hat, auch nicht extra. Da kann man sich dann schon mal anschauen, aber ist jetzt auch nicht eine Serie, die irgendwie das Entertainment-System revolutionieren wird, dass man jetzt sagt, wow, das ist jetzt die Zukunft und jetzt wird jedes Spiel, wird jetzt so eine Serie bekommen, weil das alles so weg burnen wird, sondern das ist halt so, ja, nice to have, kann man sich mal angucken, dauert ja auch mit den 5 Episoden nicht so lang, aber wie gesagt, ist jetzt auch nicht das beste Serie aller Zeiten.
Und das Coole ist daran ja auch wiederum, es erzählt ja wieder die Geschichte von diesem Agent Locke, der Hauptfigur, die dann wiederum ein spielbarer Charakter in Halo 5 ist. Also das greift dann auch wieder schön ineinander. Und wenn man sich Nightfall jetzt anguckt, hat man halt schon so ein paar Hintergrundinfos über Agent Locke und versteht dann eventuell auch die Ereignisse, die dann in Halo 5 stattfinden werden, auch ein bisschen besser.
Ich finde auch schön, dass du gleich eventuell noch dazu schiebst, ja, weil bei Halo
muss man bei Halo immer dazu sagen.
Ja, ob man da was so genau versteht, ist dann immer noch mal ein anderes Thema. Aber ja, gut. Also Master Chief Collection, ich finde die wirklich cool, weil also man hat es jetzt ja schon rausgehört. Also Tobi, du bist ein großer Fan der Serie, kennst alle Teile, ja, und selbst du hast dir noch mal die zu Gemüte geführt. Und ich bin jetzt eher so der Neuling. Und für mich ist natürlich perfekt, weil ich kann die jetzt schön nachholen hier, krieg die alle zusammen in einer Box und hab jetzt noch mal so die Möglichkeit, muss mir das nicht auf verschiedenen Konsolen zusammenkaufen und wer weiß, da muss man sich über eBay irgendwie die alten Versionen mal schießen oder so. Und so kriege ich halt alles zusammen in einer Kiste und bin, wenn ich hoffentlich dann irgendwann im nächsten Jahr damit durch bin, wenn ich mal Zeit finde, alle 4 Teile zu spielen, perfekt vorbereitet auf Halo 5. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Und ich verstehe auch den Streit nicht oder dieses so, warum machen die denn sowas? Das ist ja nur Abzocke und so. Es muss sich ja keiner kaufen, aber für die Leute, die es interessiert, ist es eine schöne Möglichkeit und deswegen, ich gebe 120%.
Ich find's auch super. Ich finde Killzone zwar immer noch besser, aber ich finde, es ist ein cooles Paket. Man kann da eigentlich mal ein bisschen die Klassiker nachholen. Und also über den Gegenwert, den man kriegt, müssen wir eh nicht reden. Ist ja riesen Packung. Und ich finde sogar, dass die meisten Spiele heute auch noch gut mithalten. Also ich finde zumindest Halo 4 hat mich total überrascht. Kann man auch heute noch unbehalten, also wirklich echt empfehlen, wenn man Lust, Bock auf so ein Singleplayer-Erlebnis hat. Und die Player geht ja eh. Also ich glaube, bei Halo kann man da nicht so viel falsch machen. Es sei denn, man will Rocket Jumps machen. Oder geht das auch in Halo?
Doch, das geht auch. Also wenn du im Multiplayer gibt es da so ein paar Experten, die da mit Rocket Jumps auch irgendwie entlegene Plätze erreicht haben auf den Karten. Aber ich finde gerade so diese Rückkehr zum Halo 2 Multiplayer, das war ja eben das, was du ganz am Anfang angesprochen hast während meines Studiums. Und ich verbinde damit einfach sehr, sehr viel. Und jetzt nochmal Halo 2 Multiplayer wirklich im Original, mehr oder weniger halt ein bisschen hübscher natürlich, spielen zu können, das ist natürlich einfach ein Highlight. Und kann ich auch jedem empfehlen, einfach sich den Halo 2 Multiplayer mal anzuschauen, weil Halo 2 hat meiner Meinung nach im Multiplayer so mit die bestdesignten Karten, die es überhaupt jemals auf Konsole gab. Auch gerade vom Gameplay fantastisch ausbalanciert. Teamplay ist wichtig. Map-Control, also wirklich die stärksten Waffen auf der Karte zu kontrollieren. Sehr, sehr, ja, teamorientiert und auch sehr, sehr auf, ja, Competition ausgelegt. Deswegen auch dieser E-Sport-Faktor, der beim zweiten Teil sehr, 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 sehr groß war. Kann ich einfach nur empfehlen, das mal heutzutage auch auszuprobieren. Sicher ist da so ein Faktor, dieses, was Micha eben meinte, mit diesem Entschleunigten. Mir geht's eher andersrum. Ich finde heutzutage viele Shooter einfach mittlerweile viel zu schnell. So Call of Duty, man rusht da irgendwo rein, tötet, wenn man Glück hat, zwei Leute und wird dann irgendwie abgeknallt, nur um dann 30 Sekunden später wieder zu spawnen. Und das Gleiche nochmal. Bei Halo ist es halt sehr schön, man hat eben diese Sprintenfunktion einfach nicht. Also bis einschließlich Halo 3. Und da muss man sich halt eben dran gewöhnen. Und ich finde gerade, also ich hatte so das Gefühl, auch Community-mäßig haben sich viele auf Halo 2 gerade wieder gefreut, weil ich glaube, durch diese Schnelle, was heutzutage in Shootern einfach vorherrscht, haben viele einfach so ein bisschen die Sehnsucht wieder nach diesem, ja, etwas langsameren, gemächlichen, vielleicht taktischen eher Vorgehen. Ich will jetzt Call of Duty da gar nicht absprechen, dass es in irgendeiner Form vielleicht auch taktisch ist. Aber ich glaube, da war die Sehnsucht dann ziemlich groß. Und ich, also gerade Halo im Vergleich zu einem Call of Duty ist halt einfach, also ein altes Halo zu einem Call of Duty ist halt einfach wirklich Tag und Nacht, gerade wenn es im Multiplayer ist.
Ja, schon deutlich gemächlicher, kann ich mich auch erinnern damals, was da so abgegangen ist.
Aber auch von meiner Seite große Empfehlung, trotz dieser Multiplayer-Probleme bin ich immer noch der Meinung, das ist auch sicher ein Kaufgrund für die Konsole, auch sowohl für alte Halo-Fans als auch für welche, die es eventuell noch werden wollen, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich hoffe, dass dann alle Probleme auch jetzt, keine Ahnung, vielleicht in ein paar Wochen beseitigt sind. Ich drücke da die Daumen. Und dann, wie ihr eben schon so schön gesagt habt, ist man dann auch perfekt vorbereitet dann auf nächstes Jahr Halo 5.
Ist das denn schon, gibt es da schon ein genaueres Release-Datum? Ich habe es noch gar nicht so genau verfolgt oder eine Eingrenzung zumindest?
Ich glaube, sie haben gesagt, irgendwie viertes Quartal 2015. Okay. Also die Halo-Spiele sind ja immer so September bis November erschienen. Also ich glaube, in dem Zeitraum wird sich das dann auch einpendeln.
Also so Weihnachtsgeschäft, der Klassiker.
Ja, genau.
Gut. Super, also dann haben wir es, glaube ich, ausführlich besprochen. Die Kommentare, ja, Micha und Daniel, die kennen ja kein Halo und diese Insert-Moin-Trottel wissen Halo gar nicht zu schätzen. Die werden wahrscheinlich trotzdem nicht abreißen. Ich hoffe, wir haben ein bisschen versucht zu zeigen, dass wir uns auch Halo öffnen können und dem Ganzen eine faire Chance gegeben haben. Und ja, Tobi, dir vielen Dank fürs Zuhören. Und ja,
sehr gerne.
Birk ist immer wieder gern eingeladen und ja. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und Micha, was hast du immer? Den Hörern auch noch einen schönen Tag.
Und dir und den Zuschauern. Nee,
jetzt kriegst du es nämlich nicht zusammen.
Jetzt kriegst du dich zusammen. Aber einen schönen Tag auf jeden Fall.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Tschüss.